Ein herzliches Hallo, ein herzliches Willkommen hier auf diesem Kanal, wo es um Klimaschutz und Energiewende und das Ganze wie immer mit Fokus auf Sachsen geht. Worüber wir heute nicht sprechen, das vielleicht vorab, den Heizungshammer. Jetzt haben wir den wirklich, aber über den reden wir heute noch nicht. Vielleicht beim nächsten Mal. Es ist ja eigentlich auch Bundesthema, aber natürlich betrifft es das uns auch in Sachsen. Ganz frisch rausgekommen, das Papier, aber darüber werden wir heute nicht sprechen. Worum wird es heute gehen, Jonathan?
Wir haben einige Themen. Das Wichtigste ist, die Frage Technologie offen zum 2% Flächenziel? Fragezeichen. Sieht wohl nicht ganz danach aus. Dann haben wir was zum Thema kritische Rohstoffe in Europa. Da ist Sachsen auch ganz vorne mit dabei. Warum glänzt da? Da gibt es ja wirklich viel Potenzial. Und dann ganz auch lokal die Bürgerenergie in Nordsachsen. Da tut sich was, da bewegt sich was. Dazu gleich mehr.
Genau, ein erfrischendes Thema, was Mut macht, weil wir haben natürlich leider auch wieder die schlechten Nachrichten dabei. Und bevor wir in das kurze Intro gehen, an der Stelle vor allen Dingen ein herzliches Dankeschön an die regelmäßigen Stammzuschauer und Zuschauerinnen natürlich auch, die bei uns reinschauen, die kommentieren und die uns auch im sozusagen Real Life ansprechen auf unsere Inhalte, auf die Art und Weise, wie wir das Ganze hier gestalten. Verbesserungsvorschläge machen, auch danke dafür. In dem Sinne, schön, dass ihr uns treu seid. Und jetzt würde ich sagen, kurzes Intro und dann geht's los.
Ja, zu Beginn nochmal der Blick wie immer so ein bisschen in die Weltlage. Und da gibt es eine spannende Studie, eine neue, hier vom MDR Wissen vom 19. Februar 26 aufbereitet mit dem Titel Warum stößt ein Regenwald plötzlich mehr CO2 aus, als er aufnimmt? Andreas, was glaubst du, wie viel CO2 kann der Regenwald so aufnehmen, wenn man mal die Gesamtmenge durch Autos, die jährlich ausgestoßen werden, in Betracht zieht. Was glaubst du? Wie viel könnte der Regenwald aufnehmen?
Also ich habe ja den Artikel natürlich auch gelesen. Ich versuche mich gerade daran zu erinnern, was da drin stand. Ich meine, es wäre, wir haben von global gesprochen, oder? Mhm. Also es ging um, ich glaube, das waren schon 2/3 von dem, was der Verkehr ausstößt, also der Autoverkehr, 2/3 der Emissionen kann oder konnte. Ne?
Könnte theoretisch. Ganz genau,
es war der Regenwald aufnehmen, Eintritte, genau.
Ja. Aber trotzdem signifikante Menge, ne, von CO2, die da rausgeht, weil der Verkehrssektor ja auch ein Riesenausstoßer ist. Und ich dachte immer, Amazonas Regenwald, CO2 senke, also nimmt auf, ist natürlich irgendwie völlig logisch. Aber das stimmt so pauschal überhaupt gar nicht, stellt sich raus, dass es im Endeffekt ganz eng von der Wetterlage, also von der Großwetterlage im Klima abhängt. Nämlich, wenn trockene Jahre passieren, dann gibt er sogar CO2 ab. Also ne, das genaue Gegenteil von dem, was man eigentlich erwarten würde. Es kommt also zu einer Teufelsspirale. Die Klimaerwärmung verschlechtert eben die CO2-Bilanz von Regenwäldern, weil die auf einmal nicht mehr so viel CO2 aufnehmen können. Und das wiederum hilft dem Klima nicht wirklich weiter. Das ist wirklich sehr fatal und natürlich auch krass, wenn so eine Lunge einfach ausfällt oder sogar ausatmet, wird schwierig. Übrigens gilt das auch schon für den deutschen Wald. Seit fast 10 Jahren, steht auch im Artikel drin, stößt der deutsche Wald mehr CO2 aus, als er aufnimmt. Durch diese Kahlflächen und durch die verschiedene Flächen, die eben nicht mehr richtig funktionieren. Gerade auch hier vor der Haustür, Sächsische Schweiz, Osterzgebirge, gibt es ja auch einige solche Flecken, die oder im Harz, die ja bekannt sind dafür, dass sie sozusagen ausgetrocknet und kaputt sind. Furchtbar eigentlich, ja.
Ja, also ich meine, wir haben zum Glück noch das Meer, was sozusagen die größte Senke für CO2 ist, auch mit dem Plankton, wo da das CO2 aufgenommen wird. Denn ansonsten müssen wir uns ja irgendwann, würden wir uns ja wahrscheinlich irgendwann mal Sorgen machen müssen, wo kommt der Sauerstoff her, wenn wir keine vernünftigen CO2-Senken mehr haben. Ne? Davon sind wir zum Glück noch weit entfernt. Aber dass immerhin der deutsche Wald schon länger und dass das jetzt auch für den Regenwald gilt, das ist natürlich schon ein alarmierendes Signal.
Auf jeden Fall. Gut, schauen wir kurz weiter. Kommen wir schon nach Sachsen rein. Jetzt muss ich aufpassen, nicht zu viel zu quatschen, weil ich liebe das Thema natürlich als alter Zugfan. Hier der Artikel von der Sächsischen Zeitung nach Premierenfahrt, wo in Sachsen künftig weitere Akkuzüge fahren sollen. Akkuzüge, das ist also der neue Trend in dem Bahnverkehr und ist auch was brandneues. Also ich bin auch mehreren Foren drin, das ist im Endeffekt was ganz vorne mit dabei ist. von Technologie her. Seit Monatsbeginn, Februar, sind in Sachsen die ersten Akkuzüge regulär im Einsatz, und zwar auf der Linie RE6 zwischen Chemnitz und Leipzig. Früher eingleisig, nicht elektrifiziert, also ohne Oberleitung. Das heißt, es sind dann so Dieselstinker entlang gefahren. Und das ist natürlich für Mensch und Natur sehr schädlich, insgesamt auch in so Bahnhofshallen nicht das Tollste. Und jetzt pendeln eben 11 Züge vom Typ Coradia Continental da hin und her. Aber es geht noch weiter. Künftig könnten diese Züge weiterfahren bis ins Erzgebirge nach Annaberg-Buchholz, zumindest morgens und abends. Mal schauen, wann. Und es gibt natürlich weitere Pläne, die Züge, also solche Züge wie Akkuzüge, einzusetzen. Und zwar erstmal schon sehr bald im Dezember auf der Strecke Leipzig-Grimma-Döbeln auf der Linie S1. Da sollen eben 75 Züge zum Einsatz kommen und den auch durch den Citytunnel fahren. Und natürlich auch hier, das kennen wir jetzt hier, wir in Dresden sehr gut, hier Dresden-Neustadt nach Görlitz rüber. Da stehen auch diese Dieselzüge noch da. Dresden, Neustadt, Görlitz ab 2031 wahrscheinlich, sagt man so. Bis dahin laufen noch die Verträge und die Fahrzeuge sind noch nicht bestellt. So, kurze Frage noch: Wasserstoff, wäre das nicht sinnvoller? Nein, wäre es nicht, weil man ja erstmal den Wasserstoff herstellen muss. Das ist im Endeffekt von der Energiebilanz her 3-mal so viel Energie notwendig wie mit einem Akkuzug. Das hat man auch schon erprobt, ist relativ klar. Energiebilanz ist ganz klar, Akkuzüge sind da vorne, das Thema ist abgehakt.
Im Prinzip ja. Also eine Meldung, wo mir durchaus auch das Herz aufgegangen ist. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, wir hatten das, ich glaube, vor 2 Jahren oder so in irgendeinem Update auf jeden Fall auch mal dabei, wo es um das Thema Wasserstoffzüge ging, wo wir das große Fragezeichen dran gemacht haben und wo jetzt sozusagen der zeitliche Ablauf gezeigt hat, dass diese Überlegungen natürlich richtig waren, dass wir halt sozusagen natürlich energieeffizient unterwegs sein müssen und der gewinnt schlichtweg der Akkuzug. Was mich in der Meldung noch mehr interessiert hätte an der Stelle, war leider nicht weiter in die Tiefe, dass gesagt wurde, dass hier eine Einsparung von 2/3 der CO2-Emissionen erfolgt. Ich kann jetzt nur vermuten, dass das, wie man es beim Pkw ja auch macht, die Gesamtbilanz ist, also Lebensdauer von der Wiege bis zur Barre. Da aber nichtsdestotrotz hätte es mich natürlich noch ein bisschen mehr interessiert, wie man jetzt auf diese 2/3 kommt und ob man tatsächlich jetzt die gesamte Lebensdauer da berücksichtigt hat oder ob man dann doch eher vom Strommix spricht, der zu 2/3 führt. Also das hätte mich schon noch mal interessiert, wie das jetzt tatsächlich zustande kam. Aber ansonsten, und was mich natürlich auch noch interessiert hätte, wäre eigentlich ein Kostenvergleich gegenüber einer Elektrifizierung der Strecke. Das hätte mich auch noch interessiert. Ja.
Gut, das ist relativ klar, das wird genau der Faktor gewesen sein, weil das kostet erfahrungswertmäßig sehr, sehr viel, so eine Strecke zu elektrifizieren. Ne?
Ja. Genau. Gut, sollte aber möglicherweise dann insgesamt trotzdem noch effizienter sein, weil ich brauche dann ja keine großen Akkus oder gar keine. Ne? Das genau, aber gut, ist jetzt nicht das Thema. Wir freuen uns erstmal, dass hier Akkuzüge unterwegs sind. Insoweit geht es da definitiv in die richtige Richtung. Kommen wir zu einem eher etwas, ja, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, anstrengenderen Thema. Wenn wir die Meldungen für die Sendungen raussuchen, gehen wir auch mal mit einem ganz spitzen Stift vor, weil unzählige Meldungen geistern durch die Windkraft, oftmals auch im eher negativen Sinne durch die Presse. Wir greifen es heute mal wieder auf, weil es ein paar Dinge gibt, über die wir mal reden sollten. Ich gehe tatsächlich auch ein bisschen mehr in die Tiefe. Wenn ihr es anders seht oder wenn ihr sagt, das war jetzt noch nicht tief genug, das hätte man noch mehr vertiefen können, dann gern die Kommentare damit füllen. Zum einen gehen wir gerne in Austausch mit euch und lernen natürlich auch gerne dazu. Fangen wir erstmal an. Es gibt hier einen Beitrag von der sächsischen Faktencheck Windkraft in Sachsen, wo bereits Räder stehen und wo weitere Anlagen geplant sind. Es lohnt sich ruhig, in den Artikel reinzuschauen. Es sind viele Grafiken drin. Von daher ist der Artikel gut aufbereitet. Wir halten erstmal fest, rund 1/3 des in Deutschland erzeugten Stromes stammt aus Windkraftanlagen. Warum betone ich das? Das richtet sich vor allen Dingen an jene Mitbürger, die meinen, Windräder sind hässlich und man müsse die doch wieder abbauen. Ja, ist natürlich dann die große Frage, und wo soll dann bitte der Strom herkommen? Also insoweit, Windräder erzeugen rund 1/3 des in Deutschland erzeugten Stromes. Sachsen, Braunkohleland, infolgedessen Energieland und Energieexportland, gerät allerdings beim Windkraftausbau deutlich ins Hintertreffen. Das ist auch nichts Neues. Wir hatten Ende 25, also Ende letzten Jahres, rund 870 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von rund 1,4 Gigawatt installiert. Die geringen Zubauzahlen der letzten Jahre haben sich dann auch letztes Jahr fortgesetzt. Es wurden lediglich 13 Anlagen neu installiert mit einer Leistung von 66 Megawatt rund. Die Genehmigungszahlen lagen mit 32 Genehmigungen deutlich unter dem Niveau anderer Bundesländer. Also wer sich erinnern kann, wir erwähnen das nicht das erste Mal, man hat sich ja sozusagen getröstet, was den Ausbaustand anbelangt und den Zubau anbelangt, dass ja doch aber in der Pipeline so viel Neues sei und die Genehmigungszahlen doch so deutlich nach oben gegangen seien. Ja gut, 32 Genehmigungen letztes Jahr ist jetzt auch nicht so der Renner. Wir hatten sozusagen mit diesen 32 Genehmigungen waren 164 Megawatt Leistung, die dahinter standen. Während Thüringen im gleichen Zeitraum, also während in Sachsen 164 Megawatt genehmigt wurden, wurden in Thüringen 475 Megawatt genehmigt. Also schon mal Thüringen gleich neben Sachsen auch nicht so, dass man da bei Windenergie nicht auf Widerstand stößt. Trotzdem um einiges höher die Genehmigungszahlen. Und wenn wir jetzt nach Nordrhein-Westfalen gehen, da lag die genehmigte Leistung bei fast 6 Gigawatt, also 5.942 Megawatt. Das ist nun mal eine Zahl, die um einiges höher ist als in Sachsen. Da muss man sich da fragen.
Auch pro Fläche und auch pro Einwohner ist das, weil ich die Diskussion immer wieder höher habe, ist das deutlich mehr, ne? Um kurz das abzuwürgen.
Ja, also und genau, das kommt nämlich dann auch in dem Artikel vor. Also Sachsen ist mit Abstand sozusagen oder hat mit Abstand eine der geringsten Windraddichten. Mhm. Jedes Windrad hat in Sachsen für sich, wenn man die sozusagen gleichmäßig aufteilen würde, 31 Quadratkilometer. 31 Quadratkilometer. Sachsen-Anhalt, ne, gleich um die Ecke, sind es nur 8,4. Also nur sind es 8,4 Quadratkilometer. Also ist schon ein erheblicher Unterschied. Wir haben also noch viel Platz. Also zu meinen, was man ja auch manchmal hört, ja, Sachsen sei ja schon so voll gebaut und alles eng und was weiß ich, ist irgendwie, geht nicht auf. Ne? Also wir haben eine sehr geringe Windraddichte und genau. Also das erstmal so zur Einordnung. Wo stehen wir? Also wer es vertiefen mag, nochmal der Hinweis auf den Artikel. Denn wir gehen mal weiter. Jetzt komme ich zu dem Eigentlichen, worum es mir geht, was vor einigen Tagen passiert ist und was auch in der Presse aufgegriffen wurde. Hier zwei Meldungen, die inhaltlich ähnlich sind. Überschrift: Oberbürgermeisterin aus Diepoldiswalde bewegt CDU. Regeln für Windkraftausbau überarbeiten. Sächsische vom, steht jetzt hier gar kein Datum, das ist vom 23.02. Und vom gleichen Tag auch hier von Tag 24, frei zugänglich, Überschrift: Flächenziele sollen verschwinden. OB von Diepoldiswalde dreht bei der Bundes-CDU den Wind. Gut, also ob es soweit kommt, werden wir erst mal sehen. Ne? Es gibt halt einen CDU-Antrag, die Überschrift oder die Einführung lautet halt, dass der CDU-Bundesparteitag für eine Neubeurteilung der Windkraftregelungen und mehr Mitbestimmung der Länder gestimmt hat. Kerstin Körner aus Diepoldiswalde setzte sich mit ihrem Antrag durch, also das ist die Oberbürgermeisterin, wird das starre Flächenziel bald Geschichte? Das ist sozusagen das Fragezeichen, was am Ende steht. Und wie gesagt, das ist kein Regierungsbeschluss, das ist der CDU-Bundesparteitag, der hier Beschlüsse gefasst hat. Schauen wir doch mal rein in den Beschluss, um den es hier geht. Und zwar ist das der Antrag L02. Für eine technologieoffene und regionale Energieplanung, für Ablehnung pauschaler Windkraftflächenziele gemäß Windenergieflächenbedarfsgesetz und faire Lastenverteilung bei der Ausweisung von Windenergieflächen im Regionalplan. Hört sich erstmal vernünftig an, ne? Könnte man so meinen, wenn man das ohne Hintergrundwissen liest. Und dann gibt es natürlich auch einen Beschluss. Das Ganze findet sich auf Seite 287 in diesem Programm hier. Und beschlossen wurde, ich zitiere das mal: Wir wollen erneuerbare Energie, Markt- und systemdienlich fördern, sowie Netze, erneuerbare Energien und dezentrale Flächen, dezentrale Flexibilität synchron ausbauen. Dazu evaluieren wir das 2%-Ziel und streben die Umstellung vom starren Windkraftflächenziel auf ein technologieoffenes Ertragsziel beim erneuerbaren Zubau an. Wir wollen den Ländern hierzu flexible Erprobungsräume in Abstimmung mit dem Bund eröffnen. Das ist also das, was beschlossen wurde. Ich muss jetzt einfach mal ganz offen hier sprechen. Mir stellen sich da die Nackenhaare auf, mit welcher Unsachlichkeit hier gearbeitet wird. Also zunächst zur Klarstellung. Das Gesetz spricht von 2% der Landesfläche. Also, wenn man das jetzt aufs Bundesland Sachsen betrachten, 2% der Fläche des Bundeslandes Sachsen. Es spricht nicht davon, dass 2% der jeweiligen Landkreise für Windenergie vorgesehen werden müssen. Also es gibt keine Regelung, die besagt, jeder Landkreis muss 2% seiner Fläche für Windenergie vorsehen. Ich betone das deswegen, weil mir das in Gesprächen letzter Zeit unter anderem auch mit Journalisten aufgefallen ist, dass hier eine Fehlvorstellung vorhanden ist. Es gibt keine Regelung, die das besagt. Es ist also Sache der jeweiligen Bundesländer zunächst mal, die Flächen im eigenen Bundesland zu verteilen. So, kommen wir wieder zu Sachsen. Was hat Sachsen gemacht? Sachsen hat für Planungsregionen und hat gesagt, diese 2% der Landesfläche gelten auch für jede Planungsregion. Das heißt, jede Planungsregion in Sachsen muss 2% ihrer Fläche für Windenergie zur Verfügung stellen. Weiter runter, dass man sagt, das muss dann auch sozusagen auf die Landkreise heruntergebrochen werden. Diese Regelung gibt es nicht, sondern es ist dann Sache der Planungsverbände, das aufzuteilen. So, dann heißt es in der Antragsbegründung, die haben wir hier nicht jetzt mit dargestellt, aber in der Antragsbegründung heißt es dann weiter, die pauschale Flächenquote berücksichtigt wieder regionale Unterschiede in Windverfügbarkeit noch in den bereits in vielen Regionen umgesetzten Beiträge vieler Regionen zur Energiewende. Und da muss ich sagen, das ist schlichtweg falsch. Die Flächenquote berücksichtigt ist nicht deren Sache, da regionale Unterschiede zu berücksichtigen, denn das ist Sache der Planungsverbände, diese regionalen Unterschiede zu berücksichtigen und dann zu sagen, in meinem Planungsgebiet habe ich regionale Unterschiede, also muss ich die Flächen entsprechend verteilen. Und es ist noch falscher, wenn man das mal so formulieren darf, dass die in den Regionen umgesetzten Beiträge nicht berücksichtigt werden, denn natürlich werden Windenergieflächen, die bereits vorhanden sind, auf das 2% Flächenziel angerechnet. Also hier was anderes zu suggerieren oder zu behaupten, das ist, nimm es mir nicht übel, aber das ist böswillig. Ne? Weil ich denke, das Wissen dazu ist da. Also ich traue den Kolleginnen, Kollegen auch von der CDU zu, das Wissen, wie das Ganze hier geregelt ist, zu verstehen. Insoweit ist es falsch zu sagen, die umgesetzten Beiträge würden nicht berücksichtigt werden. Noch lustiger wird es in der weiteren Begründung des Antrages, denn dann heißt es, andere klimafreundliche Technologien wie Photovoltaik auf Infrastrukturen, Geothermie, Biomasse, Speichertechnologien oder Repowering werden strukturell benachteiligt. Das ist, gelinde gesagt, Unsinn. Denn nochmal, das 2% Flächenziel gilt für Windenergie. Und zwar im Kontext, ich vertiefe das dann gleich noch, im Kontext des Energiemixes aus erneuerbaren Energien. Man betrachtet, wie viel können über Photovoltaik gewonnen werden, wie viel kann über Biomasse gewonnen werden, wie viel kann über Wasserkraft gewonnen werden und natürlich auch, wie viel kann über Geothermie gewonnen werden. Und dass hier Geothermie überhaupt auftaucht, kommt gleich noch dazu. Also, wir bleiben erstmal bei Photovoltaik und Wind. Denn das muss natürlich im sinnvollen Mix miteinander stehen. Ich kann nicht sagen, ich mache statt Wind Photovoltaik. Also, das geistert immer noch rum. Und ehrlich, liebe CDU, das sollte auch bei euch angekommen sein. Diese Diskussion ist ein uralter Hut. Wind und Solar müssen sich gegenseitig ergänzen. Das macht Sinn. Und nicht, dass eine das andere ersetzen kann. Und jetzt Geothermie. Also da muss ich erstmal wirklich, sorry, tief durchatmen. Geothermie. Wir reden ja hier über das Thema Stromerzeugung. Der Anteil der Geothermie an der Bruttostromerzeugung in Deutschland ist deutlich unter 1%. Also ganz klare Zahlen habe ich jetzt auf die Schnelle auch nicht gefunden. Teilweise sind die mit 0,2% angegeben. Wir haben fast keine Stromerzeugung aus Geothermie. Und das wird sich auch in absehbarer Zeit nicht deutlich ändern. Also bitte, warum wird hier Geothermie aufgeführt? Das ist doch Augenwischerei. Geothermie ist ein Nischenakteur im Strommix. Natürlich ist Geothermie wichtig, wenn wir über das Thema Wärme reden. Wir reden aber in dem Moment nicht über das Thema Wärme. Und dann, also richtig, der Vogel abgeschossen wird dann, wenn hier das Wörtchen Speicher auftaucht. Ja. Wir reden von Primärenergieerzeugung. Speicher ist keine Primärenergieerzeugung. Also, was soll das Wörtchen Speicher hier? Und Repowering, was ist mit Repowering gemeint? Der macht gerade so, als ob das irgendwann eine neue Erfindung ist der Neuzeit. Repowering ist bekannt. Repowering passiert auf den Flächen, wo bereits Windenergieanlagen stehen. Dann werden die nämlich abgebaut und wenn es denn überhaupt möglich ist, weil größere Anlagen brauchen möglicherweise größere Abstände, also möglicherweise sind die Flächen gar nicht mehr zur Verfügung. Aber wenn sie zur Verfügung ist, dann erfolgt natürlich ein Repowering auf den vorhandenen Flächen. Und diese vorhandenen Flächen werden dann natürlich auch berücksichtigt im Flächenziel. Also das ist Augenwischerei, man setzt ja irgendwelche Schlagwörter nebeneinander, die für den Laien gut klingen, aber es ist zusammengenommen Bullshit. Sorry, wenn ich das mal so sage. Und jetzt mal ganz ehrlich, liebe Vertreterinnen und Vertreter von der CDU, habt ihr denn, wo die Kollegen von Rot-Grün dargestellt haben, wie es zu dem 2% Flächenziel kam, die Ohren zugehalten? Einfach nur, weil es von Grün kam? Also will ich nicht hören, kommt von Grün? Denn es ist doch sozusagen ohne weiteres schnell recherchierbar, wie das 2% Flächenziel zustande gekommen ist. Und nochmal, geht hier dem Ganzen nach. Ich habe hier 3 Studien verlinkt. Da ist aufgezeigt, wie es zu dem 2% Flächenziel kam. Das hat man natürlich vorher sozusagen betrachtet. Man hat geschaut, was sind die Vorgaben zum Klimaziel? Wie muss ich sozusagen die Stromerzeugung umstellen auf erneuerbare Energien? Was brauche ich davon an Windenergie? Und was sozusagen die Leistung Windenergie, wie viel Fläche nimmt die ein? Und dann hat man daraus das Flächenziel gemacht. Ich lasse das mal kurz stehen hier. Ich will jetzt hier nicht die ganzen Studien vorlesen. Für die, die uns nur hören, schaut gern in die Shownotes. Da ist das Ganze verlinkt. Also natürlich hat man sich im Vorfeld damit beschäftigt und die CDU macht so, als ob das mal so herbeigewurfelt würde oder mit Pfeilen auf die Deutschlandkarte sozusagen verteilt wurde, wer wie viel Prozent der Fläche hergeben muss. Also Es ist wirklich unsachlich und das ist mit dem, und ja, ich habe jetzt bewusst nicht das Heizungsgesetz heute reingenommen, aber mit dem, mit der Sachlichkeit kommen wir nicht weiter. Das ist, das bringt nur Ärger. So, nochmal auf Sachsen und zum 2% Flächenziel. Ich habe hier mal 3 Faktoren herausgearbeitet oder erwähnt, kann man gerne dem Ganzen auch nachgehen, es gibt genügend Quellen. Also zum einen hat man, also wir haben ja deutschlandweit 2% der Deutschlandfläche und bei Sachsen sind es auch wieder genau 2% der Fläche von Sachsen für Windenergie. Warum? Weil Sachsen durchaus ein höheres nutzbares Potenzial an Windenergie hat als zum Beispiel Bayern oder Baden-Württemberg, ne, wo man jetzt 1,8% der Landesfläche genommen hat. Das ist mal ein Punkt, warum Sachsen 2% hat. Man hat auch geschaut, inwieweit sind diese Standorte wirtschaftlich erschließbar. Also sächsische Flächenpotenzial ist sozusagen gut gegeben. Und der wichtigste Punkt oder einer der wichtigsten Punkte, und auch das hatten wir ja, ich sollte sagen, öfters schon in den vergangenen Sendungen, es ist einfach, Sachsen ist Industriestandort. Und wir haben ja auch immer wieder betont, wie wichtig es ist, dass Sachsen Industriestandort sein soll. Es gibt sozusagen ja die Unternehmen, die sich in Sachsen zusammengeschlossen haben, um sozusagen eine vernünftige Energiepolitik bitten, was beinhaltet, dass man eben den Ausbau der Erneuerbaren vorantreibt. Und ganz klar, ein niedrigeres Flächenziel als 2% hätte das Risiko eines Standortnachteils für Sachsen bedeutet, da die Industrie bei mangelndem Ausbau der Erneuerbaren mittelfristig in Regionen mit günstigerer Energieverfügbarkeit abwandern könnte. Von daher, auch wenn wir es vielleicht an manchen Stellen schon fast gebetsmühlenartig wiederholen, wer Sachsen als Industriestandort behalten möchte, muss sich für den Einsatz, für den Ausbau der erneuerbaren Energien einsetzen. So, ich glaube, an der Stelle mache ich einen Punkt.
Man weiß, dass man als Partei vielleicht nicht gerade die richtige Richtung eingeschlagen hat, wenn selbst Großkonzerne wie RWE oder die Freien Wähler in Bayern gegen die Gesetzesvorhaben in Sachen Energiepolitik wettern, dann weißt du genau, du bist über das Ziel hinausgeschossen. Das ist meine Meinung dazu. Ich kann dein Unmut sehen.
Ja, also ich gehe noch mal ganz kurz in die Antragsbegründung rein. Da heißt es nämlich im letzten Satz, also der Bundesparteitag der CDU Deutschland setzt sich damit für eine technologieoffene, planungsautonome Energiepolitik ein, die regionale Stärken nutzt und gesellschaftliche Akzeptanz sichert. Und das sind leere Worthülsen. Technologieoffen. Was bedeutet technologieoffen? Wird hier nicht dargestellt und soweit es dargestellt wird, also Nutzung vorhandener Standorte für Solar, Geothermie und Biomasse, haben wir uns schon damit beschäftigt. Die Aufzählung macht keinen Sinn. Bleibt die Frage, was meint denn eigentlich planungsautonom? Planungsautonom bedeutet, dass in der Region die Region für sich plant. Und das haben wir in Sachsen.
Das machen sie.
Wir haben die Landesplanung, die bestimmt hat, dass das Bundesland Sachsen in 4 Planungsregionen aufgeteilt wird. Dafür gibt es die Planungsverbände, die in ihren Regionen planungsautonom entscheiden. Also die CDU fordert etwas, was vorhanden ist, nämlich eine planungsautonome Entscheidung. Und jetzt wird's, deswegen muss ich das unbedingt noch bringen, jetzt wird's irgendwie noch lustig, weil wir drehen uns jetzt irgendwie gleich im Kreis. Denn die Frage ist, wer bildet denn eigentlich die regionalen Planungsverbände? Also für die, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, kann man auf die Homepage der jeweiligen Planungsverbände gehen und da wird man dann finden, sozusagen, dass aus jedem Kreis der Region, also jedem Landkreis der Region, mehrere Vertreter des Landkreises in der, also stimmberechtigte Mitglieder in der Verbandsversammlung sind. Und das ist sozusagen, der Planungsverband ist die Verbandsversammlung, das ist das leitende Organ, und die setzt sich zusammen aus Vertretern der jeweiligen Landkreise. Das heißt, für, wenn wir jetzt mal auf den Landkreis Sächsische Schweiz aus Erzgebirge schauen, dann ist das unter anderem natürlich für Dresden der Oberbürgermeister Dirk Hilbert. Das ist für den Landkreis Meißen Ralf Hensel, der Landrat. Und das ist für den Landkreis Sächsische Schweiz Osterzgebirge Michael Geisler, auch der Landrat. Aber ich sagte ja, es gibt mehrere Vertreter. Ne? Das ist zum Beispiel auch Kerstin Körner. Also eben jene, die den Antrag beim Bundesparteitag gestellt hat, die selbst sitzt im Planungsverband. Das heißt, sie hat natürlich mit ihren Kolleginnen und Kollegen die Planungsautonomie für dieses Planungsgebiet. Sie muss sich also mit ihren Kolleginnen und Kollegen einig werden.
Ich finde mal spannend.
Ich lasse das mal so stehen.
Ich finde es mal berichtenswert, was hier ein Medienvertreter so zuhört. Das ist im Endeffekt, finde ich auch schon spannend. Gut. Danke, Andreas. Kommen wir zu einem anderen Thema, das jetzt erstmal irgendwie ganz europäisch aussieht, aber ganz, 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 ganz lokal, auch hier vor Ort, ganz spannende Auswirkungen hat. Und zwar das Thema Rohstoffe, kritische Rohstoffe, seltene Rohstoffe für die Energiewende. 2 Artikel hier, beide aus der Sächsischen Zeitung, beide aus dem Februar, einer Anfang, einer Mitte Februar. Der erste lautet: Rechnungshof kritisiert Versagen bei kritischen Rohstoffen für Energiewende. Das ist EU-Ebene. Und zum anderen dann sozusagen der Blick nach Sachsen rein. Eine tolle Reportage, kann ich nur empfehlen, wie Deutschland die Kontrolle über seine wichtigsten Rohstoffe verspielt. Worum geht's? Also wenn wir Batterien, Windräder, Solarpaneele bauen, dann braucht es eine bestimmte Menge von kritischen Rohstoffen, unter anderem 26, die eben nicht direkt derzeit aus der EU stammen. Das heißt, man ist stark abhängig von Drittstaaten und dort ganz besonders von China und mittelfristig auch von den USA. Und der Europäische Rechnungshof hat jetzt sozusagen 2 Jahre nach der ersten EU-Strategie sich davon eben zu diversifizieren, zu gucken, dass wir jetzt intern nochmal gucken, wo können wir hier in Europa vielleicht nochmal in die Böden schauen und uns selbst versorgen und uns eben unabhängiger machen. Die zieht ein ernüchterndes Fazit. Alle Bemühungen um eine Diversifizierung der Rohstoffimporte haben keine Ergebnisse gezeigt. So, bei 26 Rohstoffen sind wir, die jetzt für die Energie notwendig sind, auf jeden Fall 10 vollständig von Drittstaaten abhängig. Und bis das Ziel bis 2030 eben die Rohstoffversorgung selbstständig irgendwie aufzudröseln, wird nicht erreicht werden. 14 von 26 Mal steht China ganz an erster Stelle, ganz oben. Und die USA wachsen in der Bedeutung. Das ist ganz schwierig. Der Artikel, dieser erste, hat tolle Grafiken dazu, wie diese Aufteilung ist, kann man da mal reinschauen, empfehle ich jedem, da mal reinzugucken, ist wirklich sehr detailliert. Das zweite ist ein spannender, langer Text über, was heißt das eigentlich genau, wenn man es hier vor Ort in Sachsen reinschaut. Das ist eine längere Reportage, unter anderem aus dem Erzgebirge, da wird unter anderem sagen dieser Run auf die heimischen Bodenschätze eben genauer angeschaut und die Saxor oder Saxore Bergbau GmbH in Freiberg wird da kurz begleitet. Im Endeffekt, das ist ein Unternehmen mit Sitz in Freiberg, das da jetzt sozusagen guckt, dass es Zinn aus dem Boden bekommt, was ein wichtiger Rohstoff ist. Und dann haben die Redakteure was gemacht, was ganz spannend ist. Die haben jetzt mal geschaut, wie ist denn die Unternehmerstruktur hinter der Saxor GmbH? Und stellt sich raus, das Unternehmen gehört zu 100% einer Londoner Aktiengesellschaft namens First Tin. Und deren größter Anteilseigner wiederum ist ein australischer Bergbauriese mit engen Verbindungen zu einem chinesischen Staatsunternehmen. Das heißt also Folgendes. Selbst wenn wir jetzt anfangen, hier im Boden zu wühlen und seltene Erden oder Rohstoffe rauszuholen, anscheinend hat man nicht richtig drauf geschaut, wer das eigentlich macht. Und du sagst, der Vertreter hier von der Sachsen ganz lapidar, ohne ausländisches Investmentkapital gäbe es diese Projekte nicht. Im Endeffekt ist das Risiko so hoch, man muss einen 2- bis 3-stelligen Millionenbetrag erstmal in die Hand nehmen, um Erprobungen zu machen und die Infrastruktur aufzubauen. Und dann weiß man immer noch nicht so richtig, ob es sich wirklich auszahlt. Das machen die wenigsten europäischen Unternehmen. Das Geld kommt von außen. Und auch wenn der Rohstoff dann wiederum aus der Erde geholt ist, gibt es keine Wertschöpfungsketten innerhalb Europas zur Verarbeitung. Es ist völlig absurd. Das würde alles wieder auf den Weltmarkt gelangen und dann müsste es verarbeitet werden und dann könnte es zurück wieder nach Europa importiert werden. Es ist also ein Irrsinn. Dieser Text ist sehr lang, geht nochmal mit anderen Beispielen ins Detail. Aber muss ich mir vorstellen, im Endeffekt, es gibt diese Strategie auf EU-Ebene, sie funktioniert nicht und das, was man eben noch macht, geht auch noch an den Wirtschaftskreisläufen hier vollkommen vorbei. Tja, was sagt man dazu?
Ja, es ist ein Trauerspiel. Also mein Impuls war, die Hände vors Gesicht zu schlagen. Es geht ja schon los mit dieser EU-Vorgabe, ne? Allein die nicht erfüllt ist, die verlangt ja nur 10% der sogenannten kritischen Rohstoffe sollen aus heimischen Vorkommen stammen. Also das ist ja noch nicht mal irgendwie was uns jetzt im bedeutsamen Maßstab dann wirklich den Rücken stärkt, ne? Ich glaube, hier muss einiges sozusagen vernünftig auf die Beine gestellt werden, aber da wir ja auch dem Mantra anhängen, sozusagen, dass nicht die Planwirtschaft, sondern die Marktwirtschaft alles regelt, hat der Chinese, glaube ich, ganz gut verstanden, was wir damit meinen, aber wir selber haben, glaube ich, noch nicht begriffen, was dahinter steht.
Stimmt.
Also in dem Sinne, die Artikel sind wirklich gut, sie sind ja umfangreich. Wir sind bewusst nicht so in die Tiefe gegangen. Schaut ruhig rein, wenn euch das Thema interessiert. Wir wollten vor allen Dingen darauf aufmerksam machen, dass es ein Thema ist. Wenn ihr dem nachgeht, umso besser. Ja, kommen wir zu einem weiteren Beitrag und zwar heute mal eine Presseerklärung, die wir heute verabschiedet haben, also heute am 25.02. Und zwar geht es da um die Zukunft der Sächsischen Energieagentur, also der SAENA. Und es gibt einen Beschluss der sächsischen Staatsregierung von Ende Januar, wo Prüfaufträge für Maßnahmen zur Strukturanpassung beschlossen wurden. Das ist ein sehr umfangreicher Katalog, der über mehrere Seiten geht, der zumindest in Ziffer 47 die unter anderem die SAENA betrifft. Dort heißt es nämlich, dass das SMF im Einvernehmen mit SMIL und SMBA beauftragt wird, eine rechtliche und organisatorische Verschmelzung der Future Sachs GmbH und der Sächsischen Energieagentur SAENA GmbH auf die Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH zur Zukunftsagentur Sachsen GmbH zum 1. Juli, also nicht lange hin, zu prüfen. Also geht erstmal nur ums Prüfen, aber so wie sie es eigentlich liest, ist das Thema ein Stück weit nach meinem Verständnis, klingt schon wie beschlossene Sache. Also nochmal zur Klarstellung, Future Sachs, Energieagentur SAENA und die Wirtschaftsförderung sollen verschmelzen und das Ganze soll am Ende Zukunftsagentur Sachsen heißen. So, jetzt kann mal jeder in sich gehen, was er bei dem Stichwort Zukunftsagentur für Assoziationen hat. Das sind nämlich unsere ersten Bedenken, die wir haben, dass man hier das Thema der erneuerbaren Energien als ein Zukunftsthema deklariert. Was für manche bedeutet, ist ja heute noch nicht relevant, wird ja erst in Zukunft relevant. Ja, also deswegen. Der nächste Punkt ist diese Verwässerung. Also wir wissen es nicht, was tatsächlich mit der SAENA, also von der Begrifflichkeit her passiert. Ich will es jetzt mal nicht Marke nennen, aber es hat ja schon so eine Art Markencharakter. Der Name an sich ist sozusagen bekannt, ist in den Kommunen bekannt. Die Kommunen greifen oft und gerne auf die Angebote der Sächsischen Energieagentur, der SAENA, zurück. Es ist eine anerkannte Einrichtung, die gerade auch bei dem Thema der Akzeptanz stark unterwegs ist, Kommunen berät, Kommunen unterstützt. Insoweit, wenn dann sozusagen der Name verschwindet, ein Stück weit, ist das schon bedenklich. Ob er verschwindet, das weiß ich nicht, ne? Aber zumindest sollte das eben nicht passieren, egal wie es da jetzt weitergeht. Wir halten es also für das falsche Signal, dass man sozusagen das Thema der Energieversorgung an sich, was ja Thema der Sächsischen Energieagentur ist, nicht nur der Stromerzeugung, natürlich auch Wärme, natürlich auch Mobilität, natürlich auch Effizienz und alles, was dazugehört, Bildung etc., das sind wichtige zentrale Themen und die werden so plötzlich verschmolzen mit allen möglichen anderen Themen und dann gibt es da irgendeinen anderen Überbegriff. Das halten wir schlichtweg für nicht passend. In dem Sinne, wir werden das beobachten, wie es ja weitergeht und wenn es Neues zu berichten gibt, natürlich auch das berichten. Könnt ihr mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ja, Jonathan, jetzt hatten wir viele Aufreger. Ich glaube, es gibt auch schöne Nachrichten. Die habe ich bewusst an den Schluss gesetzt. Und zwar hier ein Beitrag, also der ist bei uns auf der Homepage zu finden, Volles Haus für die Energiewende, Informationen zur Bürgerenergie Nordsachsen. Hintergrund ist eine Auftaktveranstaltung, die hier stattgefunden hat. Kurz gesagt, es bildet sich gerade, oder es haben sich Akteure zusammengefunden in Nordsachsen, die eine Bürgerenergiegemeinschaft gründen wollen. Und wer zuschaut und aus der Gegend kommt und sich dafür interessiert, es wird demnächst da einen Workshop geben am 12. März. Wer Fragen hat, kann sich gerne über die E-Mail-Adresse nordsachsen@bürgerenergie mit OE geschrieben, -sachsen.de an die Akteure da wenden. Also ich wiederhole nochmal die E-Mail-Adresse nordsachsen@bürgerenergie-sachsen.de. Wer Fragen hat oder sich zum Workshop anmelden möchte, kann das gern tun. Und ich habe natürlich die Akteure, wir waren vor Ort, ich habe die Akteure interviewt und das schauen wir uns jetzt an.
Da fängt die Kritik an.
Ich fange gerne an. Ja, mein Name ist Kritje Inserra. Ich wohne seit 4 Jahren in Doberschütz und mich interessiert Energie, Energieversorgung, Bürgerbeteiligung und deshalb bin ich hier dabei.
Mein Name ist Olaf Straub. Auch ich bin Bürger der Gemeinde Doberschütz, wohne zum See an der schönen Kiesgrube hier in der Gemeinde und ja, mich fixt das Thema Energiewende an. Wir haben zu Hause schon viel privat umgesetzt und habe ich gedacht, das muss ja woanders auch funktionieren, im größeren Rahmen. Und deswegen sind wir heute hier.
Ja, mein Name ist André Richter, bin aus Sprotta, bin hier in der Gemeinde aufgewachsen und ja, die Passion sind erneuerbare Energien, privat und auch beruflich. Und ja, jetzt gilt es größer zu denken und hier in Nordsachsen die Energiewende auch voranzubringen.
Ja, dann habt ihr heute zur Auftaktveranstaltung eingeladen. Viele Menschen waren da. Wir haben über 60 gezählt. Ja. Wie zufrieden seid ihr mit dem Verlauf des Abends?
Na, eigentlich, also ich rede das mal von mir. Ich bin überwältigt. Also wir haben so ganz am Anfang, als wir uns am ersten Lagerfeuer oder bei euch im Kaminzimmer getroffen haben, haben wir gesagt, naja, hoffentlich wären es 20, 30 Leute. Jetzt ist es ja mehr als das Doppelte geworden und darüber bin ich sehr erfreut. Ja, und wenn, selbst wenn nur ein Drittel von den Leuten wirklich pro für uns sind und weitermachen, haben wir heute was gekonnt. Haben wir heute echt schon einen Meilenstein gesetzt.
Was machst du?
Ich denke auch, dass es eine gute Veranstaltung war. Es kam eigentlich positive Energie rüber, Beiträge, die produktiv waren. Und von daher denke ich, wir können guten Mutes weitergehen.
Ja, und ich würde einfach mal, hört man das? Also, dass das Interesse da ist und die Veranstaltung gut besucht ist, merkt man jetzt noch. Die Leute sitzen zusammen, sprechen, das Thema kam an. Wurden ja auch mal kritische Fragen gestellt, aber das ist normal und man merkt auch, die Leute sind auch informierter als vor 5, 6, 7 Jahren und wenn es um Energie geht, dann weckt das einfach das Interesse. Ja, und deswegen waren noch 60 Leute da.
Ne? Ja, was ist eure Vision für Nordsachsen?
Na, eigentlich genau das, was wir heute angesprochen haben. Wir würden gern tatsächlich als Genossenschaft uns eintragen lassen wollen, mit der Unterstützung der Bürger hier von Doberschütz. Unsere Vision ist, Erneuerbare für alle zugänglich zu machen. Wie wissen wir noch nicht so richtig, aber da haben wir ja den VEE, da haben wir auch die wir und auch die die Referentin vom BBEN, die heute da gewesen ist, die uns da unterstützen. Also meine Vision wäre wirklich, die Genossenschaft hier in Doroschütz zu etablieren und alle Bürger mitzunehmen. Wer will, kann mitmachen. Wer nicht, soll es lassen.
Ja, ich denke, ne, wir wollen Energie regional produzieren und verbrauchen und ein bisschen unabhängiger von den großen Energieunternehmen werden.
Ja, und dass eben durch so eine Energiegenossenschaft die Bürger auch die Möglichkeit haben, mitzugestalten. Also man merkt ja, und das ist ja jetzt auch offenkundig, dass in bestimmten Bereichen ein gewisser Unmut aufkommt. Ja, sie fühlen sich nicht mitgenommen, bis hin, ich fühle mich abgehangen, etc. Und somit gibt man den Leuten die Möglichkeit, mitzugestalten. Und das merkt man auch vom Feedback her. Das Interesse ist da und somit kann man hier den Leuten auch was Positives bieten.
Ja, Jonathan, bist du eigentlich schon Mitglied einer Bürgerenergiegemeinschaft?
Noch nicht. Noch nicht.
Kommt noch. Genau. In dem Sinne, wir sind am Ende angekommen. Mein Name ist Andreas Poltrak. Ich bin Geschäftsstellenleiter der VE Sachsen e.V. und ich bedanke mich bei meinem Kollegen.
Jonathan Fasel, bis zum nächsten Mal und ja.
Bleibt euch treu.